Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt, aber wir hören uns an dieser Stelle nur ganz kurz, denn ich gebe das Mikro gleich ab an meinen Kollegen Franz Gündel von den Versicherungsfonds Leipzig. Der hat nämlich beim Messekongress Schadenmanagement und Assistance 2024 eine Paneldiskussion geleitet. Und zwar mit dem Titel Auf Crashkurs in die Zukunft – Erfolgsfaktoren für die Kfz-Versicherung. Wer da mit ihm diskutiert hat, das wird Franz Gündel Ihnen gleich selbst erzählen. Ich sage erstmal viel Spaß beim Zuhören.
So, herzlich willkommen zur Diskussionsrunde mit dem Thema Auf Crashkurs in die Zukunft – Erfolgsfaktoren für die Kfz-Versicherung. Das war gerade noch der Code für die IDD-Stunden und hier stehen auch schon die vier Namen und die vier Köpfe. Vor allem die drei Experten, ganz wichtig. Bei mir steht noch Franz Gündel, Projektmanager, Versicherungsfonds in Leipzig und viel im Schaden und Kraftfahrt unterwegs. Auch Telematik gehört zu mir mit und Betrug. Und deswegen darf ich hier die Runde moderieren. Und wir haben drei Experten eingeladen. Das ist zum einen neben mir Stefan Arz, Leiter Kraftschaden Allianzversicherung. Dann Markus Gützlaff, Senior Business Development Manager Data Analytics mit dem längsten Titel, Munich Re, sehr gut. Und Dr. Wolf Kraulich, Managing Director, Geschäftsführer Eukon Digital. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Willkommen. Ja, was haben wir vor? Im Endeffekt ging es darum, Herausforderungen, Lösungsansätze für die Kfz-Versicherung im Schaden zu skizzieren. Für den Titel habe ich dann ChatGPT bemüht und gesagt, mach mal was Spannenderes, und da kam das Thema eben raus mit Crashkurs in die Zukunft, passt glaube ich ganz gut. Und wir haben jetzt vor für die Zeit der Diskussionsrunde, dass wir im Endeffekt mit drei Themenblöcken reingehen wollen und die auch tatsächlich getrennt haben, jeweils eine These als Einstieg. Gehen wir doch schon mal rein ins Fachliche. Die erste These, das erste Thema. Ich habe jeden der drei Experten hiervon gebeten, zu jedem Themenblock eine These zu sagen, und die soll dann auch derjenige erstmal vertreten. Wir fangen an eben mit der These von Herrn Arz. Wer Nachhaltigkeit fördert, braucht sich als Kfz-Versicherer keine Sorgen machen. Herr Arz, erläutern Sie doch mal, führen Sie doch mal aus, was Sie genau damit meinen, und steigen Sie gerne mal ein ins Thema.
Ja, vielen Dank, Herr Gundel. Wenn ich ChatGPT hätte nutzen dürfen oder gewusst hätte, dass ich es hätte nutzen dürfen, wäre es mir natürlich noch leichter gefallen. Die Frage, die Sie gestellt haben, ging ja in Richtung Inflation, sowohl in der Reparatur als auch bei den Teilen, in Fahrverhalten, in veränderter Mobilität. Und am Ende sind wir der Auffassung, braucht es ja einen, der eine Versicherung kauft und bezahlt. Wir haben eingangs gesagt, in Haftpflicht ist das noch relativ einfach, weil da haben wir ein Pflichtversicherungsgesetz. Also solange es dieses gibt, wird es auch immer Kfz-Versicherung geben. Die spannende Frage ist ja dann, wie wirkt sich das auf Kasko aus? Wer kann und will sich Kasko leisten? Und das insbesondere mit Blick auf die ja zunehmend steigenden Schadenaufwendungen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass roundabout 70, also genau gesagt 69% von Kunden aller Häuser sagen, naja, also Nachhaltigkeit erwarten sie schon von einem Versicherer. Das gilt entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also es fängt sicherlich vorne bei der Polizierung an, geht dann über die Betreuung und dann insbesondere aber auch die Schadenabwicklung. Und dann gefragt, was kann das denn heißen, sagen wiederum 89%, naja, also wenn ich zum Beispiel mein Fahrzeug mit gebrauchten, zertifizierten, also intakten natürlich, gebrauchten, zertifizierten Ersatzteilen repariert bekomme, dann finde ich das eigentlich gut. Dann ist das ein wichtiger und wesentlicher Beitrag, den auch Versicherer leisten können, indem sie diese Reparaturmethoden unterstützen. Und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wir sehen ja aber die Inflation im Wesentlichen aus den Ersatzteilen kommen. Wir sehen sie auch in den Löhnen, wir sehen sie auch beim Lack. Aber wenn wir die lange Zeitreihe bilden, auch unabhängig von Lieferketten, von Corona-Krise, von Ukraine-Krieg, sehen wir ja einen sehr kontinuierlich steigenden Ersatzteilpreis. Und das gleiche gebrauchte Teil kann bis zu 1.200 € Reparaturkosten sparen in der Reparatur. So, und wenn wir diesen Schadenbedarfsvorteil an Kundinnen und Kunden weitergeben, dann sehen wir in der Prämie auch nicht dann die Folge einer Dämpfung von Preissteigerung. Und das würde eine Kaskoversicherung aus unserer Sicht auch weiterhin nicht nur bezahlbar, sondern sehr attraktiv machen. Und der zweite Punkt ist, das setzt natürlich voraus, dass wir nicht nur Teile verbauen, sondern dass wir insbesondere auch reparieren anstatt erneuern. Dann brauchen wir auch kein gebrauchtes Teil, sondern das ist ja die nachhaltigste Form der Instandsetzung. Und wenn wir das tun, sehen wir ähnliche Einsparpotenziale und das nicht nur in der Karosserie, sondern wir sehen ja zum Beispiel auch bei Glas, dass wir Scheinwerfer reparieren könnten. In Deutschland dürfen wir das noch nicht. In Europa ist das weitestgehend anerkannt. Und wenn wir solche Möglichkeiten gemeinsam, und gemeinsam meint er den ganzen Markt, nicht nur die Kfz-Versicherer, in Deutschland etablieren und mit Vernunft und Augenmaß in den Markt einführen, dann haben wir, glaube ich, alle Möglichkeiten, auch die Rückversicherer zufriedenzustellen, dass wir nicht immer über die Exzedentengröße gehen müssen, je nach Deckungskonzepten, aber insbesondere auch die Kfz-Versicherungen bezahlbar zu behalten und damit ja auch Mobilität weiter zu unterstützen.
Ja, vielen Dank. Da war, glaube ich, ganz viel dabei. Ich gehe jetzt gerne mal abgleich auch an Markus, an dich, Gützlaff, von Munich Re als Rückversicherer. Stimmst du dem zu? Hast du noch ergänzende Punkte oder Sachen, wo du sagst, okay, das sehen wir anders?
Franz, du kennst mich ja. Ich bin ja manchmal sehr direkt und offen und ehrlich gesagt, als ich die These gestern Abend bekommen habe, dachte ich mir, jetzt brauche ich erstmal Alkohol. Warum? Weil ich das Ganze aus einem etwas anderen Blickwinkel sehe. Wir haben ein Jahr hinter uns in Kraftfahrt einen Marktverlust 3 Milliarden Euro, Prognose für 2024 2 Milliarden Euro und ich glaube, man muss kein Aktuar sein, um zu sagen, naja, 2025 wird es auch noch ziemlich bitter werden. Und jetzt steht hier, wir müssen nur Nachhaltigkeit fördern und dann brauchen wir als Kfz-Versicherer uns keine Sorgen mehr machen. Also ich glaube, nur mit der Nachhaltigkeit kommen wir aus der Nummer nicht raus, ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube, alle Punkte, die gerade angesprochen worden sind, haben natürlich komplett ihre Berechtigung. Ja. Und Nachhaltigkeit ist definitiv eine Stellschraube. Wir können da nicht die Augen verschließen als Versicherungswirtschaft. Und wenn Sie sagen, dass, wie viel waren es, 79% der Kunden erwarten, dass wir als Versicherer nachhaltig agieren, dann können wir das nicht ignorieren. Die Gegenfrage, die ich dazu hätte, ist, sind von den 79%, wie viele sind auch bereit dafür, was zu zahlen? Weil Nachhaltigkeit, glaube ich, kostet auch irgendwo Geld. Und ich habe so meine Zweifel, dass im aktuellen Umfeld, wo das Prämienniveau sowieso schon hochgegangen ist, aber jetzt aus unserer Sicht noch nicht hoch genug ist, der Kunde bereit ist, für Nachhaltigkeit nochmal on top was zu zahlen. Und dann habe ich noch so einen Punkt, wo ich mir nicht so ganz sicher bin. Also gerade so bei diesem ganzen Punkt Ersatzteile, Gebrauchteile, zertifiziert, Theorie gut und schön, wie sieht es in der Praxis aus? Und ich weiß nicht, ob jemand so aus dem OEM-Umfeld hier im Publikum ist. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo, sagen wir mal, so einen kleinen VW Golf in hinter Passau in die Reparatur schicke und ich brauche dann irgendwie einen neuen Außenspiegel, dann sagt mir der Werkstattleiter, naja, also wir könnten jetzt ein zertifiziertes Ersatzteil besorgen, das müssen wir aber aus Wolfsburg beschaffen, weil ich hier in Passau dieses Ersatzteil nicht habe. Ist es dann noch nachhaltig, wenn ich dann das zertifizierte Ersatzteil wieder quer einmal durch Deutschland nach Passau transportieren muss? Also es ist so ein bisschen, also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite glaube ich in der Praxis sind da die Logistikströme und Prozesse noch nicht ganz so ausgereift, als dass wir dann wirklich sofort nachhaltig reparieren können. Und dann habe ich halt immer noch so ein bisschen die Befürchtung, ich meine, viele von Ihnen, die hier sitzen, haben ja auch ständig diese Diskussionen mit Werkstatttarif und so, ja, also Markenwerkstatt versus freie Werkstatt. Und ich glaube, dass die Diskussionen, wenn es dann um diese, auch wenn sie zertifiziert sind, die Ersatzteile, die werden wir auch haben. Und das kostet Zeit und das kostet uns auch wieder Geld.
Auch das ist alles nicht falsch, was Sie sagen. Also Sie sehen, wir sind uns wunderbar einig, auch wenn wir uns, glaube ich, in einem wesentlichen Punkt dem Thema von zwei verschiedenen Enden nähern. Und zwar in der zeitlichen Perspektive. Sie haben völlig recht. Wir haben im Moment kein funktionierendes Gebrauchtersatzteil-Logistikmodell in Deutschland. In einigen Ländern um uns herum funktioniert es sehr zuverlässig, in Deutschland noch nicht. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wir können nicht jedes Jahr die Preise anpassen als Branche, so wie wir das in diesem Jahr getan haben. Das geht eine bestimmte Zeit gut und dann auch irgendwann nicht mehr. Und ja, im Markt haben wir das entsprechende Ergebnis gesehen. Der Markt ist aber natürlich nur ein Querschnitt aller Marktteilnehmer. Da gibt es welche, die machen es besser und andere machen es schlechter. Und in Summe kommt dann der Querschnitt raus. Ich glaube, wir sind gut beraten, uns gemeinsam zu überlegen. Und das gilt sowohl für die Versicherer, das gilt aber auch für die Reparaturindustrie, nennen wir sie mal so, OEM wie und wie nicht gebundener Reparaturmarkt und aber auch die Ersatzteilindustrie, die nicht Captive, also Aftersales ist, dass wir uns alle mal gemeinsam überlegen, wir können jetzt diesen Wettbewerb, den wir miteinander betreiben, versuchen immer weiter zu betreiben. Das wird aber am Ende nicht funktionieren, weil am Ende wird es preislich unattraktiv werden. Also müssen wir gemeinsam überlegen, wenn keiner, insbesondere bei denen, die in diesen Wertschöpfung einzahlen, das sind die Betriebe, die ja nun teilweise auch sehr hohe Stundenverrechnungssätze beginnen zu nehmen, um es mal vorsichtig auszudrücken, noch die Ersatzteilindustrie, wenn von dort keiner zu Zugeständnissen bereit wäre, ein tragfähiges Modell zu entwickeln, dann können Kunden der Versicherungen das sicherlich als Letzte tragen. Ja, und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Wir müssen gemeinsam nach Lösungen finden und suchen und sie auch finden. Und das aufzubauen, und da haben Sie recht, das ist eine Mittelfristperspektive und keine Kurzfristperspektive, ist ungemein wichtig aus unserer Sicht. Ich kann auch jetzt schon den Standsetzung vorerneuern, ja, wenn ich denn das entsprechend qualifizierte Personal habe, dass das auch kann. Und dann haben wir die Möglichkeit, tatsächlich Stellhebel zu bedienen, die es eigentlich allen Beteiligten möglich machen, weiter in dem Modell, in dem wir uns bewegen, unterwegs zu sein.
An der Stelle würde ich jetzt nochmal Herrn Kraulich mit reinholen in die Diskussion. Gerade zum Thema, hat man jetzt schon mehrmals das Thema eben Inflation, steigende Preise für Ersatzteile, steigende Werkstattlöhne. Wie blicken Sie da drauf als Eukon? Dass es Herausforderungen sind, ist, glaube ich, klar. Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie?
Ja, ich glaube, die Kollegen haben sich ja schon gegenseitig versichert, dass keiner was Falsches gesagt hat. Und ich meine, die Phänomene sind ja klar. Also es ist nicht nur eine Inflationsfrage, es ist tatsächlich auch, dass sich Schadenschnitte stark verändern aufgrund der Auslegung von Fahrzeugen gegenüber von vor 15 Jahren, der Technologiegrad. Jetzt kriegen wir eine neue Welle, nicht nur von preisintensiven Reparaturen, sondern auch Unsicherheiten mit der E-Mobilität rein. Und das sind alles Themen, auf die müssen die Versicherer natürlich irgendeine Antwort finden. Mich erinnert die Diskussion, und das ist jetzt, der Vergleich hinkt, aber Sie werden gleich merken, worauf ich hinaus will. Mich erinnert die Diskussion dann so ein bisschen an das Thema Tarife mit Werkstattbindung. Auch das war etwas, was unter anderem auch zur Kosten- und Qualitätskontrolle von den Versicherern ins Spiel gebracht wurde. Auch etwas, was es in anderen EU-Ländern länger gab als in Deutschland. Und auch etwas, wo gesagt wurde, das wollen die Werkstätten nicht, das wollen vor allen Dingen die Verbraucher nicht. Die wollen gerne, ne, zu ihrem Cousin um die Ecke. Das wird es in Deutschland nicht geben. So, und das war dann auch lange Zeit so. Und irgendwann gab es die Tarife mit Werkstattbindung doch. Und die Frage ist nur, warum? Und das ist da, wo mein Vergleich hinkt. Ich glaube, die Versicherer haben aufgrund ihrer historischen und aktuellen Kompetenz alles, was sie brauchen, um Kfz-Versicherungen versicherbar zu machen und auch darzustellen im Sinne von Prozessen und Tarifierung und Vertrieb, dass das an sich alles klappen könnte. Man muss es als Veränderung nur in den Markt bringen. Und dann kommt genau die Komplexität, für die ich auch keine einfache Lösung weiß. Der Vertrieb muss mitspielen, die Verbraucher muss mitspielen, über die Thematik, wo wir uns jetzt unterhalten, müssen die OEMs mitspielen, die Zulieferindustrie, der ganze Automobil-Aftermarket inklusive der Reparaturwerkstätten, die Stand heute durchaus nicht incentiviert sind, um bei dem Spiel mitzumachen. Und das Beharrungsvermögen der Industrie, und das lasse ich gar nicht den Versicherern an, das gilt mindestens zu 50% auch für die Verbraucher, das Beharrungsvermögen in der Versicherungsindustrie ist halt sehr, sehr hoch. Das alles deutet darauf hin, dass es sich wirklich nur in Trippelschritten bessern wird und oder, dass hoffentlich politisch sinnvoll, handwerklich gestrickt von außen so viel Druck aufkommt, um diesen Prozess schneller zu machen. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass es eine schnelle Evolution hingeben wird, außer dann doch die Preise anzupassen. Wir haben uns gerade eben darüber unterhalten, der Markt, auch im Sinne von der Vertriebsmarkt, ist auch keine große Hilfe, weil wenn man sich jetzt andere Tarife anguckt, der Kfz-Markt, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, leidet ein bisschen darunter, dass er sehr stark gefangen ist in einem, ich sag's jetzt mal global, vergleichergängigen
Typklasse, Regionalklasse, Schadenfreiheitsrabatt bei der Haftpflicht, dann vielleicht noch die Frage Fahrer, Alter und noch hast du eine Garage und jeder lügt und sagt ja. Und da kann man auch nicht ausbrechen. Telematikthemen haben es gezeigt und auch jetzt in innovative Reparaturtarife reinzugehen oder Gebrauchteiletarife reinzugehen. Dinge, die in anderen europäischen Ländern prima funktionieren, ist in Deutschland immer, ja, das ist kein Klischee, ist schwieriger als anderswo.
Ja, danke. Markus, du hast die Hand gehoben.
Ich würde gerne mal so einen internationalen Aspekt da reinbringen und ich glaube, da sind wir uns noch gar nicht so bewusst. Also aktuell wird der europäische Markt regelrecht von chinesischen Elektroautofahrzeugen überschwemmt. Die kann keiner reparieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wir hatten die Diskussion ja auch schon mal vor 30, 40 Jahren. Wenn man sich irgendwie einen Japaner Mitsubishi gekauft hat, hieß es immer so, um Gottes Willen, kannst du so ein Auto kaufen. So ein Auto kann keiner reparieren, so ein Japaner. Wir haben aktuell Fälle in UK, in denen Versicherer gewisse Modelle chinesischer Elektrohersteller nicht mehr versichern, weil die Chinesen überschwemmen den europäischen Markt, aber an Ersatzteile wird noch überhaupt nicht gedacht. Das heißt, im Schadenfall ist überhaupt kein Ersatzteil verfügbar. Das heißt also, da sind wir noch gar nicht in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Ja, da haben wir noch ein ganz anderes Problem, dass wir eigentlich die Fahrzeuge gar nicht reparieren können. Und wenn wir jetzt mal ein paar Jahre weiterdenken, also wie wir hier alle sitzen, wir fahren natürlich alle ganz gern die deutschen Fahrzeughersteller, aber ich glaube, irgendwann werden die Chinesen hier ein bisschen Überhand bekommen und dann müssen wir mit diesen Modellen irgendwie umgehen können. Und ich weiß nicht, inwieweit sich das Thema, jetzt muss ich aufpassen, dass es politisch korrekt bleibt, aber Nachhaltigkeit mit China in Verbindung bringen lässt, wird schwierig, glaube ich.
Ich kann kein Chinesisch, deswegen weiß ich nicht, was Nachhaltigkeit auf Chinesisch heißt. Nein, aber Spaß beiseite. Wir sehen tatsächlich auch, dass wir auch AZT-seitig vor manchen chinesischen E-Fahrzeugen stehen, aber das war bei Tesla auch nicht anders und ist teilweise noch so. Und der Fahrzeugbauer vor dem Auto steht und keine Reparaturanleitung hat. Also es eigentlich keine Herstellervorgabe gibt. Es ist manchmal gut und manchmal schlecht. Also wir haben Fälle, in denen dann der Hersteller zu niedrigeren Kosten kommt, als wir meinen würden oder der Handwerker meinen würde, was es kosten würde. Aber Sie haben mit einem völlig recht, wenn es keine Standards gibt und sich tatsächlich die Fahrzeuge durchsetzen sollten, ne? Im Markt, weil das so ein bisschen ist wie ich, wenn sie so günstig sind, dass ich mir wie alle 2 Jahre ein neues Smartphone kaufen würde, dann auch anfange, das Auto zu kaufen, weil es eher ein Mobile Device ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann würde es tatsächlich schwierig sein. Ich glaube, dass wir kulturell zum Glück an der Stelle hier nicht sind, weil das, was es uns auf der einen Seite schwer macht, kann uns auf der anderen Seite helfen, das zu lösen. Durch das Pflichtversicherungsgesetz kommen wir um die Nummer gar nicht rum. In dem Augenblick, wo die Autos die Zulassung für den deutschen Markt haben, wird es Menschen geben, die sie kaufen und die werden unverschuldet in Unfälle verwickelt werden. Also müssen wir uns mit der Frage beschäftigen. Und aber ja, das sind Themen, denen müssen wir uns auch stellen. Nur die Frage ist, ob ich von dem Exoten auf die große Gruppe schließe oder umgekehrt. Und das ist sicherlich etwas, was dann in der Diskussion weiter berücksichtigt werden muss. Aber jetzt mal eine Frage an den Olcon. Jetzt machen wir uns Gedanken darüber, was die richtige Art und Weise wäre, mit Fahrzeugschäden in der Zukunft umzugehen. Ist denn so aus einer Marktbetrachtung, wenn ich Herrn Gutzlaff richtig deute, so ein bisschen Wolkenkuckucksheim und vielleicht in 5 oder in 10 Jahren? Oder erleben Sie eigentlich im Querschnitt, dass auch in der Art und Weise, wie sie gebeten werden, die Schäden zu prüfen, dass das in die Richtung geht?
Ich glaube, wir sind gut beraten, als Dienstleister, auch als mittelständischer Dienstleister, nicht den Markt shapen zu wollen, sondern gute Fühler zu haben, was sozusagen gefördert wird. Und vieles von dem, was Sie gerade genannt haben, sehen wir. Also wir sehen Ansprüche beim Thema Abwicklung von Schäden und Abschleppen beim Thema E-Mobilität. Wir sehen Themen, dass wir auch in unserer Marktpositionierung, kommen wir ja gleich drauf, uns damit abfinden müssen, dass die Tage des 100% Individualverkehranteils auf den Straßen auch gezählt sind und wir da irgendwie mit reagieren müssen. Wir sehen, dass wir schnell dabei sind, unseren Datenpool hochzuziehen, was Reparaturdaten von Elektroautos anbelangt.
Und kommt auch noch gleich, wir sehen hinter all dem, dass auch heute, hat es Herr Sommer kurz angesprochen, wir uns auch in unseren Dienstleistungen rüsten müssen, im Zuge dieser ganzen Reparaturinflation, auch das Thema Betrug, Bildmanipulation, alles, was so Gen AI anrichten kann, wenn man nicht DSGVO und VAIT beachten muss, was im Allgemeinen schneller geht, auch irgendwie auf dem Schirm zu halten. Also wir sind schon, ich sage das jetzt auch nicht im negativen Sinne, da reaktiv. Ich würde sagen, wir sehen zu, dass wir unsere Antennen ausfahren und versuchen, in diesem doch sehr dynamischen Umfeld das beizusteuern, was wir können. Aber ich sagte es gerade, den Markt shapen, das wird eine Herkulesaufgabe, was in Deutschland auch nicht so einfach möglich wird. Und wir hatten uns gerade eben kurz unterhalten in Richtung zweites Thema. Das wird das Problem nicht heilen, aber vielleicht mäßigen, dass die Versicherer sich auch mehr und mehr um die Frage kümmern, was passiert eigentlich, wenn weniger individualversicherte Autos auf den Straßen fahren und der Anteil an nicht individualversicherten Autos auf den Straßen ständig zunehmen wird. Der Trend, glaube ich, den kann man als relativ sicher ansehen.
Vielen Dank. Aber genau, Thema zweite These, kommt, glaube ich, noch ein bisschen was dazu. Ich würde gern hier nochmal ganz zurück zum Thema, ja, auch ein bisschen die Nachhaltigkeit, aber das Thema eben mehr reparieren, mehr instand setzen vor Erneuerung. Wie bekomme ich denn die Reparaturbetriebe, die Reparaturbranche dazu, das zu tun? Ist es dann nur über den Weg, dass ich eben nah dran bin an den Werkstattnetzen? Wie der eine oder andere Versicherer das ja schon gut macht, heute auch wieder gehört von der Provinzial, beteiligt mit drei anderen und mit zwei anderen an dem Werkstattnetz, Allianz ja auch, durchaus aktiv. Was gibt's denn da für Möglichkeiten, dass ich da eben die Betriebe dahin kriege?
Da kann man sich jetzt in all dem Tohuwabohu wahrscheinlich erstmal nur Anleihen nehmen, wenn man erstmal guckt, wo läuft's woanders. Und tatsächlich ist es so, dass es auch Länder in Europa gibt, wo man auch gegenüber den Werkstätten hat eine ökonomische Rechnung aufmachen können. Das war also vor ESG, also vor irgendwelchem Top-Down-Druck. Das müssen die Märkte allerdings hergeben, dass ich schon in der Lage bin zu sagen, Werkstätten innerhalb und außerhalb eines Netzwerks, die rigoros da, wo Gebrauchteile eingesetzt werden können, dass man da auch durchaus ökonomische Deals mit Werkstätten oder kleinen Werkstattnetzen machen kann. Ich bin völlig überfragt, ob das überhaupt von den ökonomischen Berechnungen in Deutschland eine Option wäre oder nicht. Ehrlich gesagt, am Anfang würde ich mal sagen, ich hatte gerade eben das Thema Werkstattbindung genannt. Im Moment ist, glaube ich, die Ökonomie in Deutschland so, dass wichtige Player erheblich kontraincentiviert sind, bei so einer nachhaltigen Lösung mitzumachen. Wohlgemerkt Stand heute. Keine Ahnung, wie das in 3 bis 5 Jahren aussieht, aber im Moment ist das ein Bergaufkampf, glaube ich.
Ja, wobei ich glaube, wir sehen auf der anderen Seite eine Marktentwicklung, die uns schon ein bisschen Fragezeichen auf die Stirn treibt. Und das ist die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Und da bin ich ja nicht bei Gebrauchteilen, sondern ich bin bei schlichten Herstellerteilen. Und wenn wir die durchschnittlichen Reparaturdauern uns anschauen, dann steigen die, um es vorsichtig auszudrücken. Und wir können noch nicht mal sagen, es liegt jetzt an irgendeinem Hersteller, der irgendein bestimmtes Bauteil, warum auch immer, weil irgendein Containerschiff jetzt den Umweg über Südafrika nehmen muss, länger braucht, sondern wir sehen in der Breite eine zunehmende Herausforderung in Ersatzteilversorgung. Das könnte uns so lange egal sein, wo wir nicht über KH-Schäden reden, also als Versicherer, wo wir die Ausfallkosten ja in voller Höhe bezahlen. In Casco, je nach Produkt, gibt es da ja bei dem einen oder anderen Wettbewerber auch Ausgleichsformen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja in der Regel in KH immer einen parallel laufenden Schutzbrief. Ne? Und dann ist ein noch das ganz fast, das ist die Ökonomie. Also da müssen wir alle eine Lösung für finden, weil meine Einschätzung ist, das wird sich nicht wesentlich bessern. Weil es gibt nicht den einen Grund für diesen Zustand. Und das Zweite ist, also wir erleben, unabhängig davon, ob Kunden Werkstattbindung abgeschlossen haben oder ob sie in ihre eigene Werkstatt gehen, hohe Unzufriedenheit damit, wenn es lange dauert. Da hat sich auch Konsumentenverhalten geändert. Menschen lassen sich das auch schwerer erklären. Und jetzt können wir wieder die Anleihe an das europäische Ausland nehmen. Also die Märkte, in denen das funktioniert, die kommen genau aus so einer One-Stop-Shopping-Mentalität. Ich gehe irgendwo hin, ich kann mein Anliegen loswerden und dann wird das in irgendeiner Form so bedient, dass ich das Gefühl habe, alles ist gut. Und bei der Mobilität ist es eben schwierig und das heißt, weil das wird irgendwann nicht bezahlbar werden, ein Auto für 2, 3, 4, 5 Monate zur Verfügung zu stehen, weil irgendein Ersatzteil fehlt.
Oder, und das erleben wir ja auch, die Ersatzteile zunehmend fehlerhafter distributiert werden, weil der Druck in der Branche auch so groß ist. Deswegen glaube ich, dass von mehreren Seiten wir Lösungen finden werden müssen, weil alle Beteiligten zunehmend ein Problem haben. Und selbst ein Annahmemeister mit einem Nicht-Werkstattbindungsschaden findet es nicht schön, wenn ihm der Kunde ständig auf der Matte steht und sagt, wann ist mein Auto endlich fertig. Ne?
Ja, ich würde das unterstreichen, auch damit wir nicht auf einen gar zu negativen Tenor enden. Es ist tatsächlich so, dass die Versicherer, glaube ich, das ganze Instrumentarium haben. Keine Eigenwerbung, aber meine Kollegen aus dem Automotive Aftermarket Data Bereich, damit ist Eukon ja groß geworden in der Eukon GmbH, die haben und liefern auch in anderen Teilen Europas und der Welt die Daten und zumindest die Datenpunkte auch hinter der Logistik, nicht nur hinter den Preisen, um solche Lösungen zu unterstützen. Es fehlt halt der Marktteilnehmer mit Gewinnabsicht, der genau dann da in diese Lücken reinstößt, wenn sich auch die Möglichkeit ergibt, damit in Deutschland Geld zu verdienen. Also es ist nicht so, als würden wir da komplett auf dem weißen Fleck operieren. Es fehlt halt nur die Marktdynamik, dass die Leute sich das anziehen, die sagen, ja, ich sehe da eine Gewinnmöglichkeit drin. Ja, ich verliere die Werkstätten nicht in der ganzen Rechnung. Dann spielt auch, wie uns das Thema Werkstattbindung gelehrt hat, irgendwann auch der Kunde mit.
Dann springen wir zur nächsten These. Und die lese ich kurz vor, die ist recht lang, die muss Markus dann mal erläutern. Die Veränderungen im Mobilitätsverhalten eröffnen neue Möglichkeiten für innovative Versicherungskonzepte, während traditionelle Anbieter, die nicht adäquat genug reagieren, Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren. Herr Markus, darf es gern ausführen.
Ja, ich will offen und ehrlich sein. Ich habe die These gleich mehrfach durch ChatGPT durchgejagt. Jedes Mal mit der Anweisung, mach sie noch provokativer. Irgendwann habe ich es dann bleiben lassen. Sie ist lang. Das ist der Nachteil an ChatGPT, dass der Kollege halt so viel zusammenzieht, um alles in einen Satz reinzubauen. Wahrscheinlich habe ich auch noch Kommafehler verarbeitet, aber egal. Ich glaube, die These, so wie sie da steht, hätte man auch vor 10, 15 Jahren aufstellen können, hätte man auch darüber diskutieren können, auch innerhalb der letzten 10, 15 Jahren ist der ein oder andere Versicherer hier verschwunden. Ich glaube, wichtig ist bei dieser These, dass man, einen Zeitstrahl hinterlegt. Also sprechen wir jetzt vom Hier und Jetzt oder von den nächsten 3 bis 5 Jahren oder sprechen wir von 10 bis 15 oder 20 Jahren? Also wenn wir jetzt, ich fange mal mit dem Letzteren an. Du hast ja auch schön hier ein paar Bilder mit dazugegeben von autonomen Fahrzeugen. Also wenn wir in, ich sag mal, 15 bis 20 Jahren sprechen, dann sprechen wir über autonome Fahrzeuge, dann ist die Diskussion eine ganz andere. Dann sitzen hier wahrscheinlich aber auch nicht Vertreter der Versicherungswirtschaft, sondern wahrscheinlich Vertreter der OEMs. Und dann geht die Diskussion in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, wir sollten eher über das Hier und Jetzt sprechen, weil aktuell brennt so ein bisschen den Kfz und es ist auch die Frage, was müssen wir jetzt machen und wie müssen wir uns jetzt auf dieses veränderte Mobilitätsverhalten einstellen. Und ich glaube, der Kollege hat es ja gerade schon angesprochen gehabt, wir sehen immer mehr Abo-Modelle momentan. Ich glaube, wir versichern halt mittlerweile oder wir gehen zunehmend in die Richtung, dass wir halt nicht mehr den Besitz eines oder das Produkt versichern müssen, sondern wir müssen halt die Mobilität versichern. Also da bin jetzt ich selbst wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, ja. Also Anfang 50, 2 Fahrzeuge. Ich habe keine Lust auf E-Scooter. Ich habe auch keine Lust auf Share Now oder sowas. Ich fahre auch nicht gerne Zug. Ich habe kein Deutschland-Ticket. Ich fahre gerne Auto. Und aber da kommt eine ganze andere Generation auf uns zu. Die wollen halt unter Umständen gar keinen Führerschein mehr machen. Wenn sie den Führerschein machen, ich habe selbst viele Kollegen, die in München wohnen, die haben kein Auto, die brauchen kein Auto. Die sagen, für was? Ich wohne nicht auf dem Land, in der Stadt kann ich mich sehr gut bewegen, eben mit diesen ganzen Abo-Modellen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die nächste Generation, die hier heranwächst. Und auf die muss man sich einstellen. Und wenn ich so an meinen Sohn denke, der jetzt 19 Jahre alt ist, ich weiß nicht, ob der, wenn er mal ein eigenes Auto hat, wirklich Lust hat, sich beraten zu lassen über Kfz-Haftpflicht und Vollkasko. Der möchte irgendwas mit einer App haben, wo dann der E-Scooter abgesichert ist, wo dann das Mietfahrzeug oder was auch immer abgesichert ist. Also ich glaube, man muss halt weitaus flexibler werden und halt ein bisschen weg von der traditionellen Kfz-Versicherung, wobei sich das auch immer so einfach sagt. Ich glaube, aus dem Hause der Allianz kam irgendwie eine Studie, eine Umfrage, wie wichtig ist das Auto, und ich glaube, fast 3/4 der Befragten haben gesagt, sie nutzt das Auto genauso wie vorher oder auch sogar noch mehr. Also von daher, wir müssen schon noch irgendwo das Kerngeschäft bedienen, also die ganz herkömmliche, traditionelle Kfz-Versicherung. Aber wir dürfen halt das Drumherum nicht vergessen, und wir kommen, glaube ich, nachher noch zu diesem Themenblock KI. Die Frage ist halt immer, auf welchen Zug springe ich wann auf? Wann muss ich mich mit welchem Thema beschäftigen? Und um es abzuschließen vielleicht, aber ich weiß nicht, wie lange wir schon über dieses Thema Telematik diskutieren. Wahrscheinlich jetzt auch schon 10 Jahre. Viele sagen, muss ich es machen? Weiß ich nicht. Also die Frage ist, der eine oder andere hat es wieder aufgegeben. Man muss natürlich gewisse Dinge probieren. Man kann sich nicht davor verschließen. Man wird auch Fehler machen, in falsche Dinge investieren vielleicht. Aber wenn es irgendwann zu spät ist, wird der eine oder andere Versicherer dann doch das Ganze irgendwo büßen müssen. Und dann kommen wir halt so ein bisschen zu diesem zweiten Teil dieser These, dass der eine oder andere halt irgendwo Gefahr läuft, den Anschluss zu verpassen.
Werbung. Interessiert an den neuesten Trends und Herausforderungen in der Kfz-Versicherung? Oder möchten Sie sich schnell einen Überblick über aktuelle Kooperationspartner und Dienstleister verschaffen? Vielleicht wollen Sie mehr über Innovationen in der Hagelschadensanierung, Schadenerfassung oder nachhaltigen Reparaturansätzen erfahren. Dann besuchen Sie den Messekongress Schadenmanagement und Assistance. Erleben Sie die Leitveranstaltung der Schadenbranche. Über 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mehr als 100 Schadendienstleister auf der Ausstellermesse und eine umfangreiche Agenda mit Top-Speakern aus der Versicherungswelt. Seien Sie im Frühjahr dabei und gestalten Sie die Zukunft der Branche aktiv mit. Werbung Ende.
Ja, danke erstmal für deine Einführung. Sehen die anderen das auch so? Wie ist Ihre Meinung, Herr Arz?
Teile die Einschätzung, dass wir alle nicht sicher sagen können, wie die Entwicklung in welcher Zeitschiene vonstatten geht. Und das setzt eine Breite im Geschäftsmodell und auch eine Solidität in der Aufstellung des Unternehmens voraus, die, glaube ich, auch je sequenzieller ich versuche, Kfz-Versicherung zu bedienen, umso mehr wird es schwieriger werden in Zukunft, zumindest in einer Standalone-Lösung als Kfz-Versicherer. Ich glaube, das ist, glaube ich, tatsächlich richtig. Jetzt für unser Haus gesprochen, das machen wir alles. Insofern macht uns das keine Sorgen. Das können wir auch alles gut. Deswegen macht uns das auch keine Sorgen. Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, dass es genau diese Breite braucht, um das Auto-Abo, um die Embedded Insurance, um die Versicherung im Autohaus abzudecken und das Privatkundengeschäft, was in der Tat nach wie vor ja das Gros im deutschen Markt ausmacht, neben dem klassischen Firmenkundengeschäft. Nichtsdestotrotz wird sich Mobilität ändern und ob wir irgendwann mal an Produkthaftpflichtfragen kommen, wenn die Autos alleine fahren, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Ne? Aber da haben Sie ja zu Recht gesagt, da sind wir erstmal nicht.
Das machen wir später, genau. Es sind ganz viele Punkte, die ich auch auf dem Zettel habe. Thema Embedded Insurance würde ich gleich nochmal aufgreifen. Sehen Sie die Gefahr, dass eben, ist ja immer das Thema der Embedded Insurance, dass ja die Versicherung sozusagen als Gesicht verliert, ne? Also nur noch Nebensache ist, weil eben das Produkt Kfz-Versicherung mit dem Auto zusammen gekauft wird. Ja, bei Tesla war es ja auch eine Zeit lang so, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, wenn man das Häkchen abgewählt hat bei Versicherung dazu, wurde es teurer. Das Auto. So, und dem Kunden, der hat das angekreuzt, der hat einen Tesla gekauft und der war halt versichert. So, ist ihm ja egal, welche Versicherung dahinter ist. Ist das eine Gefahr, die man flächendeckend vielleicht sieht? Auch gerne wieder an Sie, Herr Arz.
Nein. Also zum einen, ich glaube, das kam eben schon mal zur Sprache, muss man ja sehen, in welcher Vertriebsstruktur wir bewegen wir uns eigentlich im deutschen Markt und wir haben einen stabilen Direktversicherermarkt, der ja diese Kundenklientel vielleicht noch mal ein bisschen eher bedient. Wir haben aber nach wie vor einen sehr großen stationären Vertriebsmarkt, insbesondere mit den Ausschließlichkeitsvertretern, aber auch mit Maklern. Und das ist ein bisschen das, was Sie kulturell beschrieben haben. Wie ist denn der deutsche Markt unterwegs? Das ist aus unserer Sicht, wird das auch vertrieblich gesehen, werden das die Kernsäulen sein. Jetzt sind wir sehr erfolgreich mit den Kooperationen und auch sehr zufrieden mit den Kooperationen, die wir im Automotive-Sektor haben. Und die haben wir schon sehr, 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 sehr lange und sind trotzdem sehr erfolgreich. Also widerspricht das eine dem anderen nicht, sondern es ist genau diese Breite in der Kundenansprache und in der Kundenakquisition, die es braucht. Also sich davor zu verschließen, zu sagen, Mist, jetzt geht jemand beim IKEA eine Autoversicherung abschließen, wenn das denn mal so käme, wäre das Falscheste, wenn das eine ausreichend große Anzahl an Menschen ist. Dann müssen wir sich diese Herausforderung stellen. Ne? Das ist am Ende das Thema.
Also ich glaube auch, die Expertise und Erfahrung der Versicherer, außer es sind jetzt ganz kleine und ganz spezialisierte, die geben sowohl eine B2C als auch eine B2B2C Geschäftswahl gerade im Kfz-Sektor parallel her. Also man muss sich halt dementsprechend positionieren und jemand, der sagt, ich möchte aber mein Markenlabel dominant auf jeder Kundenkorrespondenz und jedem Dokument haben, der kriegt tendenziell schon ein Problem, weil eben, wie wir das auch gesagt haben mit dem Thema Mobilität, auch das Thema Point of Sale, das ist jetzt längst nicht so dynamisch wie in anderen Märkten, was jetzt zum Beispiel den Vertrieb durch Kfz-OEMs anbelangt, aber ne, ein Frosch, der in langsam erwärmendem Wasser schwimmt, der springt halt nicht raus. Aber die Kurve wird nur in eine Richtung gehen, was jetzt das Thema individuelle Versicherung gekoppelt auch noch an eine Versicherungsmarke bedeutet, nämlich nach unten. Und da sind die Versicherer schon aufgerufen zu gucken, wie sie sich positionieren. Aber ich würde zustimmen, das ist jetzt für einen vernünftigen Versicherer kein Problem, das zu bedienen. Beim Thema Mobilität, klar, gibt's Erfahrungsvorsprung. Wer sich schon mal beim Thema Flotte oder beim Thema Abo-Modelle aufbauend auf das Flottengeschäft rausgewagt hat, das ist die Evolution, die dann auch die Versicherer gehen müssten, um zu gucken, wie gehe ich mit dem Thema Shared Mobility, Abo-Modelle, Flottenmodelle und allem anderen um. Aber wie gesagt, handwerklich sehe ich da keine Defizite bei den Versicherern. Sie müssen sich nur strategisch angucken und exekutieren.
Markus, du hast dein Mikro.
Ich würde mal versuchen, die etwas kleineren und mittleren Versicherer hier in Deutschland zu vertreten. Sie haben ja gerade gesagt, für einen vernünftigen Versicherer ist das kein Problem. Ich glaube, auch die kleineren und mittleren Versicherer machen vernünftig Kfz-Versicherung. Und Sie, Herr Arzt, haben gesagt, für uns als Allianz ist das auch alles kein Problem. Wir sind da sehr gut aufgestellt. Und jetzt zurückzukommen auf meine These. Ich glaube, dass natürlich gerade die kleineren und mittleren Versicherer nicht in jedem Bereich gut aufgestellt sind. Und wenn wir dazu kommen, wie Sie gesagt haben, dass man jetzt die Kfz-Versicherung bei IKEA kauft, ja, da wird eine Allianz sicherlich ein Wörtchen mitreden. Ich glaube, der ein oder andere kleinere wird sich da etwas schwerer tun, dann hier als Risikoträger ins Spiel zu kommen. Von daher haben wir natürlich einen heterogenen Markt hier in Deutschland und ich befürchte halt, dass es halt dann noch mehr zu einer gewissen Konsolidierung kommen wird und natürlich die Starken, die da die Muskeln spielen lassen und halt dementsprechend aufgestellt sind, natürlich hier aus dem Kuchen ihr ein Stück vergrößern werden und rausschneiden werden. Aber kleinere, mittlere, die sich natürlich jetzt mit solchen Themen oft noch nicht befassen, weil einfach irgendwo auch die Manpower nicht vorhanden ist, werden sich da schwer tun.
Wobei, also erstens ja, stimme ich zu und gleich als Disclaimer, vernünftig meinte ich jetzt nicht im Sinne von skillmäßig moralisch, sondern tatsächlich spielen eine Rolle. Aber tatsächlich ist dann eher die Frage, ist das ein Phänomen, dass diese Versicherer irgendwas nicht haben, um dann auch bei einer Veränderung des Kfz-Versicherungssektors bestehen zu können? Oder sind die nicht sowieso in einer Größe, dass auch im individual versicherten Kfz-Geschäft mittelfristig eine Rolle spielen zu können? Auch da bei denen irgendwann sich die Frage stellt, macht das strategisch für mich noch Sinn, wenn man es mal relativ gefühlskalt betrachtet? Ich glaube tatsächlich, ist es eher überhaupt die Positionierung im Kfz-Sektor, die dann eventuell nicht nachhaltig ist, als die Möglichkeit auch sich mit veränderten Mobilitätsgedanken als Risikoträger umgehen zu können. Das ist natürlich das Hauen und Stechen auf die, jetzt nehmen wir die üblichen Namen, auf die Ikeas und die Amazons natürlich losgeht. Ja, dass da das normalerweise ein Fressen für die Größten ist, auch ja. Aber manchmal auch nicht, ne, weil auch diese Embedded-Nachfrager werden schon auch darauf achten, dass ich einen mittelgroßen Versicherer besser kontrollieren kann als eine Allianz. Und in so einem Dienstleistermarkt und Anbietermarkt ist das auch eine Größe, die eine Rolle spielt.
Ich glaube, am Ende überschätzen wir Geschäftsmodelle. Es kommt auf Kundenkontakt an. Also Vertrieb funktioniert bei Versicherung immer noch am besten über eine hohe Kontaktfrequenz. So, und keiner wacht morgens auf und überlegt sich, ich gehe jetzt in ein Autohaus und kaufe mir ein richtig schickes, neues, tolles Auto mit einer inkludierten Versicherung. Sondern das bei dem Gros der Menschen in Deutschland reift das noch. Und wenn ich in meinem Geschäftsmodell als Versicherer eine ausreichende Nähe, eine ausreichende Kontakt und eine ausreichende Wertigkeit in der Bindung zum Kunden herstelle, muss ich mir auch über eine Embedded Insurance grundsätzlich keine Sorgen machen, als dass ich davon nichts mitbekomme. Deswegen, ich glaube, wir dürfen als Versicherer Geschäftsmodell nie von Vertrieb abkoppeln. Und wir haben noch ein sehr hohes stationäres Vertriebsverhalten auf der Kundenseite. Und ich glaube, am Ende werden die Versicherer sich in dem verändernden Markt behaupten, die es schaffen, eine sehr hohe Kundenbindung auch in ihrer vertrieblichen Organisation herzustellen.
Super, dann springen wir zur dritten These, liegen super im Zeitplan. Und die gebe ich auch gleich ab an Herrn Kraulich. Ich lese aber auch vor, die neuen KI-Technologien werden die Expertenarbeit in der Versicherungswertschöpfung erheblich unterstützen, aber auch auf mittlere Sicht nicht ersetzen. Ja, die letzten beiden Themen waren jetzt nicht wahnsinnig konfliktär und ich weiß auch nicht, ob das jetzt der richtige Kreis ist, dass das hier unbedingt schlimmer wird. Wäre ich jetzt am ITHM oder am Introlab, dann wäre die Diskussion dafür wahrscheinlich ein bisschen kerniger. Aber trotzdem, wie komme ich da jetzt drauf? Also ich glaube, das hat jetzt verschiedene Aspekte. Mal gucken, welche wir streifen. Ich mache es jetzt einfach nur anekdotisch. Also erstens, ich war ja, als die große Mobility, Introtech, Fintech-Welle war, auch in Berlin und durfte im fortgeschrittenen Alter da auch dran teilnehmen. Habe mich sehr gut dabei gefühlt, aber dann auch gemerkt, wie man diese Themen auch ein bisschen spielen muss. Und sowohl beim Thema Mobilität als auch beim Thema Fintech, Introtech, ne, waren die Geschwindigkeiten und der Impact deutlich weniger, als man das damals geglaubt hat. Das gehört zu jedem Hype dazu. Das ist jetzt kein Problem dieser beiden Phänomene. Aber man hat relativ schnell gesehen, erstens, Versicherer leben, wenn sie es gut machen, hervorragend damit, bloß nicht First Mover im Bereich Technologieadoption sein zu wollen, sondern First oder Second Follower. Man nimmt die Technologie, wo man Leute im Markt findet, die sich da schon mal nach Möglichkeit nicht nur in der Adware-Butze, sondern auch schon mal im produzierenden Gewerbe oder so an solchen Technologien die Hörner abgestoßen haben. Man braucht Architekten und Infrastrukturmanager, die auch satisfaktionsfähig gegenüber einer Versicherungsaufsicht sind. Und die Technologie, die Basistechnologie, die mir dann die Funktionalitäten liefert, ist für das, was ein Versicherer braucht, um glücklich zu werden, völlig ausreichend. Das ist jetzt meine These, durch auch ein paar Jahre gereift, wo ich ja einfach nur versucht habe, Versicherungshandwerk und pragmatische IT zusammenzubringen. Und das klappt bis genau zu dem Punkt, wo ich als Versicherer im Hype-Cycle nicht ganz zu weit nach vorne gehe, weil dann passieren ganz viele merkwürdige Dinge, die nicht unbedingt gut für Versicherer sind, aus den verschiedensten Gründen. Und der zweite Punkt ist das Phänomen KI an sich. Erstens, man muss ganz klar sehen, Gen-AI, LLMs, wahnsinnig tolle technologische Entwicklung, aber aus Sicht eines Anwenders, auch eines Firmenanwenders wie einer Versicherung, ist das einfach nur ein anderes Modell. Es ist nicht besser, es ist nicht schlechter, es ist für andere Use Cases geeigneter als klassische, im Anführungszeichen, KI-Modelle, für andere Use Cases aber auch nicht so gut wie klassische KI-Modelle. Und in dem Moment, wo ich das realisiere, zusammen mit meiner ersten These, bin ich dabei zu sagen, wo sind denn die großen Use Case Impacts, wenn ich jetzt nicht gerade auf ganz grundsätzliche Themen gehe, und das ist auch meine Einschränkung, die ich da oben gemacht habe, die jetzt auch nicht unbedingt Versicherungswertschöpfung betreffen. OCR, Natural Language Recognition waren zu ihrer Zeit wahnsinnige Meilensteine in der KI-Technologie, haben unglaubliche Effizienz und auch Qualitätsverbesserung in der Versicherung gebracht, sind aber jetzt nicht inhärent mit der Versicherungswertschöpfung verheiratet. Alles, wo es wirklich um Versicherungswertschöpfung geht, war die KI dann am mächtigsten, wenn sie Prozessworkflows unterstützt hat und Entscheidungsvorbereitungen gefördert hat, wie wir heute Morgen gehört haben, unzweckmäßigen Arbeiten von knappen Expertenressourcen von den Tischen manövriert haben und den Kopf und die Zeit freigehalten haben für die wertschöpfenderen Tätigkeiten. Und das alles ist jetzt mal ganz praktisch dann irgendwie auch ein Design-Workflow von IT-Lern, der darauf beruht, dass ich eben nicht auf 100% Dunkelverarbeitung gehe. Das ist mein letzter Punkt. Seitdem ich in der Versicherungsbranche bin, seit den frühen Nullerjahren, habe ich immer mit diesem Begriff Dunkelverarbeitung gehadert. Das war lange vor KI, weil entweder es hat nicht funktioniert in vielen Teilen oder man hat sich was vorgelogen,
weil ich erst einen Prozess so geschnitten habe, dass genau das passiert, was ich auch propagiere, nämlich man den Prozess so unterteilt hat, dass irgendwelche Best Cases unten rausgenommen werden können, dann durch eine Dunkelverarbeitung gejagt werden und dann wurde ein Intranet-Post und eine Pressemitteilung gemacht. Aus dem Bug würde ich lieber ein Feature machen und sagen, designt die Dinger von vornherein so. Beherrscht den Prozess, schmeißt gerne auch KI-Technologie drauf und die KI-Technologie richtig eingesetzt wird zwei Sachen machen, nämlich wirklich unten, und das ist Kernearbeit, 20% der Prozesse dunkel rausnehmen, 22%, 23%, was ein unheimlicher Impact innerhalb der Workflows ist. Und dann, wenn man es richtig, richtig macht, und jetzt kommen wir dann auch dem Bereich Gen-AI, was Gen-AI nämlich chronisch nicht kann, ist dann hinterher noch den Experten eine Entscheidungsvorbereitung zu geben, die explainable und nachvollziehbar ist. Wie gesagt, Gen-AI ist in anderen Bereichen unheimlich mächtig, können wir gleich gerne auch nochmal drauf eingehen. Aber alles, was Versicherungswertschöpfung ist, ist der bessere Weg. Und hinterher sind wir vielleicht bei 90% Dunkelverarbeitung, gerne. Aber die Prozesse sollte man tunlichst, gerade wenn KI involviert ist, in der Versicherungswertschöpfung so designen, dass ich eine optimale Entscheidungsvorbereitung habe und die Dinger mit einem großen Konfidenzlevel steuere ich unter ökonomischen Gesichtspunkten raus.
Danke, da war viel drin. Vielen Dank für die Ausführungen. Ich würde gleich mal eine Frage an Herrn Arzt geben. Sind Sie auch der Meinung, First Second Follower ist besser als First Mover in Bezug auf neue Technologie?
Ich bin ja von Haus aus Jurist, deswegen ist die Antwort, es kommt drauf an. Ich glaube, in allen Prozessen, die mit denen wir eine hohe Anzahl von Interaktionen verbinden, sei es in Richtung Kunde oder Dritten, geht Qualität sicherlich vor Geschwindigkeit. Das ist richtig. Und gibt es eine technologische Lösung, die entweder in der Industrie, in einem anderen Markt oder in artverwandten Industrien schon live erprobt worden ist, ist das, glaube ich, eine gute Lösung zu sagen, das gucken wir uns erst an, bevor wir meinen, es selber irgendwie entwickeln zu können. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass wir keine Innovation erleben würden, wenn wir nicht sequenziell auch in neue Ideen investieren. Und der Trade-off ist immer der zwischen, wie viel riskiere ich im operativen Betrieb und in der Servicierung versus wie viel an Nutzen entwickle ich. Und deswegen würde ich es in dieser Absolutheit nicht unterschreiben, weil sonst gibt's genau aus dem Thema, das wir eben hatten, nämlich irgendeiner muss ja Innovation bezahlen und in Innovation investieren, gibt es möglicherweise nicht immer die Entwicklung, die wir alle bräuchten. Aber sobald wir uns im Kern, und so habe ich auch die These verstanden, bewegen, müssen wir alleine schon um Service und Qualität aufrechterhalten, mit Sorgfalt vorgehen, als in einer völligen Begeisterung zu versinken und dann in die falsche Richtung zu laufen.
Markus, willst du hier anknüpfen? Ansonsten habe ich auch eine formulierte Frage für dich. Die kannst du auch gern bekommen, du kannst aber auch gerne hier anschließen.
Kann ich abwarten und dann wählen, oder? Sonst knüpfe ich auch nur ganz kurz an. Also ich würde die These hier schon auch unterschreiben. Habe aber auch so ein bisschen das Problem, also anknüpfend an dem, was ich vorher gesagt habe, ich meine jetzt, also wir als Munigree, wir haben fast 200 Mitarbeiter, die im Bereich Data Analytics arbeiten. Wir haben da natürlich eine gewisse Manpower und haben auch den Luxus, dass wir es uns leisten können, hier in Richtung KI Dinge auszuprobieren. Natürlich kommt da der eine oder andere Use Case dabei raus, der vielleicht am Ende des Tages dann letzten Endes nicht verwirklicht wird, aber so viel zum Thema Fehlerkultur, das muss man natürlich auch mal machen. Aber ich glaube halt auch wieder so dem, was ich vorher gesagt habe, viele kleine, mittlere haben weder die Power noch auch die genügend Daten. Ja? Also wenn ich jetzt über KI spreche, wenn ich über Trainieren von Modellen spreche, ich brauche irgendwo wo Daten, die habe ich als kleiner Versicherer nicht. Eine Allianz wird diese Daten wahrscheinlich haben, ja. Aber da haben wir so ein bisschen diese Gratwanderung, ja. Was schaffe ich selbst, ja? Oder wo muss ich mir dann tatsächlich wieder von außen Hilfe holen, weil halt einfach mein Core-Business ist halt einfach mal die Versicherung, aber nicht wirklich jetzt die Technik und die KI.
Aber Herr Dr. Graulich, eigentlich müssten Sie das doch für uns machen können. Sie haben doch auch ganz viele Daten von uns allen, also nicht von allen, aber von vielen allen. Eigentlich müssten Sie doch genau die Datenintelligenz und Menge haben, für uns oder Ihre Kunden zumindest die Lösung entsprechend bauen zu können, oder? Und dann brauchen wir uns ja keine Sorgen machen.
Also wir nehmen gerne auch mehr Daten von jedem hier im Raum. Nein, also erstens ja. Zweitens, um vielleicht natürlich, versucht man ja immer so ein bisschen meine These zu unterstützen, die wahrscheinlich beste, in Anführungszeichen, weil wertschöpfendste, KI-Anwendung, die wir nutzen, teilweise für die Kunden sichtbar, teilweise unsichtbar. Das ist ein Modell, das ist nicht mal ein neuronales Netzwerk, sondern das ist ein vernünftiger Decision Forest, gibt's schon länger, wurde mit viel Liebe und Hingabe hochgezogen und mit dem machen wir massive Workflow-Unterstützung und tatsächlich auch Sequestrierung in Fälle, die man unter ökonomischen Gesichtspunkten bei uns im Geschäftsmodell dunkel wegräumen kann. Das lässt sich ein Stück weit verallgemeinern, aber unser Geschäftsmodell ist ja nicht allumfassend, was jetzt Versicherungsnöte im Data Analytics Bereich oder auch nur im Schaden anbelangt. Darum sind wir da sicherlich vielleicht sinnvolle Diskussionspartner, wenn es um Pragmatismus geht. Aber natürlich sind wir gezwungen, uns auch mit den neueren Entwicklungen zu beschäftigen, sei es jetzt LLMs oder was auch immer. Das eine ist ganz klar das Thema lustigerweise Betrug. Also das ist überhaupt kein akademisches Interesse oder können wir damit volle Use Cases befeuern. Das ist erstmal ein Abwehrkampf, um auch unsere eigene Wertschöpfung nicht zu entwerten. Und das andere ist natürlich das Thema, dass wir es schon nutzen wollen. Und da sieht man auch in unseren internen Diskussionen, in Diskussionen mit anderen Industrieteilnehmern aus dem Chemiebereich, die so gewachsen sind über die Zeit, aber auch mit Versicherern, sieht man auch diese deutliche Trennung. Also mal ein paar Beispiele, klar, No-Brainer, Vertriebssteuerung, Kundenkontaktpunkten, Routing, also keine Fallbearbeitung oder Entscheidung. Ja, das sind Themen, die sind in anderen Industrien in der Mache, die muss sich die Versicherungswirtschaft mit beschäftigen. Marketing, PR wird in der Wertschöpfung in 3 Jahren nicht mehr wiederzuerkennen sein. Vielleicht auch schon in der Versicherung in 3 Jahren und woanders in 1 Jahr. Also das sind Umwälzungen, da macht man sich wirklich aufgrund von neuer KI keine Begriffe von, was das für die Betroffenen heißt. Je näher man in die Kernwertschöpfung reinkommt, desto mehr merkt man, also mal ein paar schlauere Algorithmen tun's auch. Oder nee, wenn ich die Möglichkeit habe, sowohl in meinen Operations als auch im Datenpool, mal ein paar seit vielen Jahren vernünftig etablierte KI-Modelle zu trainieren, da werde ich auch schon glücklich mit. Also man sieht, Ausnahmen gibt's immer, ganz klar, aber man sieht schon diese deutliche Änderung, ohne jetzt auf so Themen wie Regulation und ähnliche Themen einzugehen. Aber allein schon aus dem eher technologischen Ansatz sieht man da eine deutliche Diskrepanz im positiven Sinne zwischen, was brauche ich eigentlich, um in der Kernwertschöpfung der Versicherung noch richtig große Schritte zu machen, ohne sofort entweder KI einzusetzen oder direkt mit der ganz großen LLM-Keule draufhauen zu müssen.
Sehr gut, danke. Markus, du hast meine Frage tatsächlich vorgegriffen in deiner Ausführung. Da ging es nämlich auch darum, haben denn eben überhaupt die VUs in der Masse die Daten, die es benötigt, um eben die Technologie dann auch zu nutzen? Ne? Genau. Nein, weil die Menge nicht da ist oder weil es einfach unstrukturiert rumliegt? Oder beides?
Ja, also, es ist sowohl als auch. Ja, also ich habe immer wieder ein Beispiel, das ich gerne bringe. Wir hatten mit einem Gespräch mit einem deutschen Erstversicherer und haben gefragt nach Schadendaten für ein Schadenmonitoring. Und dann war die Antwort, ja, kann ich Ihnen aber erst ab dem Jahr 2023 liefern, weil auf historische Daten kann ich nicht zugreifen. Dann habe ich natürlich schon ein Problem, wenn ich natürlich jetzt auf meine historischen Daten nicht zugreifen kann, wie soll ich dann ein Modell trainieren? Funktioniert nicht. Also ich glaube, es wird so ein bisschen auch über Kooperationen laufen. Es gab vor einer Stunde gab es einen Vortrag, von einem anderen großen deutschen Versicherer, der sich mit dem Dienstleister zusammengetan hat, die auch sagen, ihr Modell stellen sie dem ganzen Markt zur Verfügung. Ich glaube, sowas kann hilfreich sein. Muss man natürlich selbst für sich entscheiden. Man teilt natürlich Daten in gewisser Weise mit der Konkurrenz und trainiert mit der Konkurrenz Modelle an. Aber wenn ich die Daten selbst, also in strukturierter Form, also jein, also gewisse Daten sicherlich, aber wenn ich nicht genug und nicht Datenqualität nicht hoch genug ist, tue ich mir natürlich schwer, die Modelle dementsprechend anzutrainieren. Aber das trifft uns als Rückversicherer genauso. Also wir haben auch sehr, sehr viele Daten und letzten Endes haben wir auch die gleichen Herausforderungen und Probleme wie die Erstversicherer. Auch wir trainieren Modelle auf unseren Daten, aber auch wir bekommen Gutachten mit 60 Seiten und wollen die irgendwie zusammenfassen. Also letzten Endes sitzen wir dann im gleichen Boot.
Also ich glaube auch, ich war letzte Woche beim Introlab im Juli auf dem ITHM, werde ich wahrscheinlich das Gleiche hören. Nicht nur kausal, sondern auch von der Dringlichkeit und den Defiziten ist es immer noch das Thema Datenverfügbarkeit, was, glaube ich, das Dringendere ist für die meisten Versicherer. Aber natürlich ab einem gewissen Punkt und je nachdem, was ich damit machen will, komme ich ohne Kooperation. Das müssen nicht immer andere Versicherer sein, sondern man kann die Daten auch aus anderen Industriesektoren, je nachdem, was ich vorhab, beziehen. Wir machen das teilweise auch, gerade weil wir jetzt den Personenschadenbereich aufgemacht haben. Und zum Glück gibt es zwar ein paar hunderttausend Kfz-Schäden bei einem Versicherer, aber nicht ein paar hunderttausend Personenschäden. Das wäre furchtbar. Da muss man sich was einfallen lassen, weil auch bei größeren Versicherern, je nachdem, wie anspruchsvoll die Lösung ist, wird es mit den Daten, selbst wenn sie verfügbar wären, relativ schnell dünn, um anspruchsvolle Modelle vernünftig zu trainieren. Und dann gibt es Rückversicherer, es gibt Aktuarshäuser, es gibt Versicherungskooperationen. Machen wir uns nichts vor. Also da ist jetzt die Granularität eine andere. Aber GDV-Daten sind auch dafür da, damit man in dem Sektor auch als kleinerer Versicherer, auch als Spezialversicherer vernünftig operieren kann. Also natürlich muss das alles durchdacht werden, aber auch das Zusammenarbeiten auf KI ist jetzt erstmal nichts anderes, nur halt sexier.
Dann habe ich noch eine Abschlussfrage, weil wir müssen ja die Zeit einhalten, wir liegen perfekt. Würden Sie sagen, dass eben mit der neuen KI-Technologie oder generell mit KI-Technologien und der daraus folgenden vielleicht deutlich an Fahrt gewinnenden Digitalisierung der Fachkräftemangel aufgefangen werden kann, der ja auch heute noch mal heute früh schon skizziert wurde von Jens Ringel und von Dr. Sommer, wie viele der operativen Einheiten eben demnächst wegbrechen? Gibt es da Hoffnungen, dass es aufgefangen wird? Was ja dann eigentlich das Gegenteil ist. Wie am Anfang wurde immer die Gefahr skizziert, dass es keine sachbearbeitenden Mitarbeiter mehr braucht. Aber gibt es da eben, sehen Sie das, dass das dadurch aufgefangen wird?
Also wir haben auch intern und mit Versicherern, mit denen wir zusammenarbeiten, mal ein paar Zahlenspiele gemacht. Technologisch, auch ohne jetzt unbedingt sowas wie Gen AI zu bemühen, technologisch ja. Mit allen Einschränkungen, wie sie ihn Herr Dr. Sommer heute Morgen genannt hat und wie jeder sie in seinem eigenen Haus erlebt. Aber das, was man nochmal aus der Wertschöpfung, der Versicherungswertschöpfung und auch den ganzen randständigen Themen, die genauso wichtig sind, ich möchte das nicht abwerten, ne, wie Vertriebssteuerung, Kundenkontaktrouting und anbelangt. Meiner Meinung nach gibt es da Potenziale, um das aufzufangen.
Das stimmt. Ich glaube, was wir nur noch alle nicht verstehen, ist, wie sich dann wieder Kundenverhalten verändert, weil wir erleben ja, dass mit zunehmender Digitalisierung in der Regulierung von Schäden auch das Kundenkontaktverhalten und geschädigten Kontaktverhalten sich wieder beschleunigt. Also wenn beide, die miteinander zu tun haben, sich auf einem ähnlichen Niveau bewegen, dann sehe ich das wie Sie. Die spannende Frage ist, wie wir, also auf welche Erwartungshaltung wir dann bei allen Beteiligten treffen, mit denen wir die Schäden regulieren müssen. Und wir sehen natürlich fairerweise auf der drittbeteiligten Seite keine einheitlichen Standards. Ja? Also das ist ja die große Herausforderung, dass wir auch ja mit hohen Datenströmen versehen werden, die wir ja auch erstmal irgendwie in eine Struktur bringen müssen oder bringen lassen. Das nehmen Sie mal einen KH-Schaden, einen ganz normalen, da haben Sie einen Anwalt, da haben Sie einen Sachverständigen, da haben Sie vielleicht noch einen Abschlepper, da haben Sie ein Mietwagenunternehmen und dass wir dahin kommen, dass wir hohe Potenziale heben können, da brauchen wir schon richtig gute Gen-AI-Lösungen, um die unterschiedlichen Standards bedienen zu können. Wenn wir da einen Schritt machen, aber das ist auch schon so lange in der Diskussion, wie wir alle, glaube ich, in dem Thema unterwegs sind und bisher haben wir das nicht hinbekommen im Markt, dann wird das nochmal eine zusätzliche Herausforderung sein.
Wunderbar, das nehmen wir doch mit und ich würde sagen, vielen Dank an euch drei, die Stunde ist um. Vielen Dank tatsächlich für eure Expertise. Ja, vielen Dank auch an alle Teilnehmer. Ich verweise noch auf einen Programmpunkt, 17 Uhr, relativ passendes Thema, die zweite Keynote des heutigen Tages. Stephen Voss, Neo Digital, will zeigen, wie mit Telematikdaten der Schadenprozess automatisiert werden kann. Ich glaube, das setzt ganz gut auf, haben wir gut angeschnitten. Ja, vielen Dank. Schönen Messetag noch. Danke.
So, das war die Aufzeichnung einer Paneldiskussion zum Thema Erfolgsfaktoren für die Kfz-Versicherung, aufgezeichnet beim Messekongress Schadenmanagement und Assistance 2024. Mehr Folgen unseres Podcasts Versicherung 360 finden Sie auf der Webseite der Versicherungsforen und bei allen bekannten Podcast-Anbietern. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.